Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon ist heute Susanne Fritz. Schönen guten Morgen. Neben dem Antisemitismus steigt auch der antimuslimische Rassismus in Deutschland. So der neue Lagebericht der Claim-Allianz und der Jahresbericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Ein Thema in Tag für Tag. Varanasi ist den Hindus heilig. Tausende von Pilgern kommen jedes Jahr zum Beten, Baden im Ganges, aber vor allem auch zum Sterben dorthin. Eine Reportage aus einer der ältesten Städte Indiens gleich bei uns. Wir starten mit dem Terroranschlag auf Kirchen und Synagogen in Dagestan. Viele Polizisten und mehrere Zivilisten starben, darunter auch ein orthodoxer Priester. Unser Korrespondent Florian Kellermann spricht über die Hintergründe der Tat und das Verhältnis der Religionsgemeinschaften zueinander. In den Städten Djerbient und Machatschkala stehen die Menschen immer noch unter Schock. Bei dem Terrorangriff am Sonntag in der russischen Kaukasusrepublik Dagestan hatten die Täter es auf orthodoxe Kirchen und Synagogen abgesehen. Es sollen mehr als 20 Menschen ums Leben gekommen sein. Darunter ein orthodoxer Priester und Mitarbeiter einer Kirche und einer Synagoge. Zugeschaltet ist jetzt unser Korrespondent Florian Kellermann. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Kellermann, was weiß man inzwischen über den Ablauf der Angriffe am Sonntag, an dem die orthodoxen Christen Pfingsten feierten?
Es waren zwei Gruppen von Angreifern, wie Sie gesagt haben. Eine in Djerbient, die andere in Machatschkala. Wie viele insgesamt ist nicht ganz klar, gibt es widersprüchliche Angaben, mindestens aber 7 Personen. Die Angriffe erfolgten mit Sturmgewehren und auch mit Molotow-Cocktails. Die Vorbereitung hat wohl einen Monat gedauert, berichten Medien anhand der Chatverläufe, die man rekonstruiert hat. In Djerbient eine Synagoge und eine orthodoxe Kirche angegriffen, in Machatschkala eine Synagoge und eine Polizeidienststelle. Die Polizei war unmittelbar involviert, ohnehin, weil die Synagoge, die in Djerbient zumindest, geschützt war, unter Polizeischutz stand. Wie Sie gesagt haben, in der Kirche in Djerbient ist der Geistliche Nikolai Katjelnikow brutal ermordet worden und wie Sie gesagt haben, über 20 Tote. Davon sind die allermeisten Polizisten, nämlich 15 und auch 5 der Angreifer getötet, mindestens 2 festgenommen.
Mhm. Warum eigentlich Anschläge auf Kirchen und Synagogen? Welche Motive hatten die Täter?
Ich denke, der islamistische Hintergrund ist offensichtlich. Die Synagoge in Djerbient wurde auch mit entsprechenden Zitaten aus dem Koran beschmiert, die wohl antisemitisch gewertet werden, zumindest von diesen Angreifern. Es gibt eine Erklärung der Terrororganisation Islamischer Staat, deren Sektion in Afghanistan, wo es heißt, wörtlich, unsere Brüder im Kaukasus hätten gezeigt, dass sie immer noch stark sind und wozu sie fähig sind. Es ist aber unklar, wie das zu bewerten ist. Also ob das wirklich der Islamische Staat sich jetzt das einfach nur zuschreibt oder ob er wirklich dahinter steht von den Angreifern. Selber, die in Dagestan waren, hat es bisher keine Äußerungen gegeben. Staatliche Strukturen haben in den letzten Wochen, Monaten, auch Jahren eigentlich in Dagestan den terroristisch-islamistischen Untergrund für besiegt gehalten. Erst vor wenigen Tagen sogar hat das Nationale Antiterroristische Komitee das so gesagt, hat Dagestan für sicher erklärt, auch für Touristen. Das Merkwürdige eben daran ist, dass es auch Verbindungen gibt zu örtlichen Parteistrukturen von der Kreml-Partei, aber auch von einer kremlnahen Partei. 2 der Attentäter waren Söhne eines Vorsitzenden des örtlichen Verbands der Partei Einiges Russland. Also es ist sehr, sehr viel Spekulation im Moment noch im Spiel und sehr, sehr viel unklar. Ich habe auch viel Ratlosigkeit bei denen bemerkt, die versucht haben, das Ganze zu erklären.
Welche Reaktion hat es aus der orthodoxen Kirche und der jüdischen Gemeinschaft gegeben?
Der Patriarch der orthodoxen Kirche, Kyrill, hat gesagt, das Ziel der Angreifer sei es gewesen, den Frieden zwischen den Religionen zu zerstören und Hass in der Gesellschaft zu säen. Dazu muss man wissen, dass Kyrill eng mit dem Kreml verbunden ist und zum Beispiel auch den Krieg in der Ukraine unterstützt, den russischen Angriffskrieg, und der trotzdem jetzt in diesem Fall, bemerkenswert aus meiner Sicht, nicht die Ukraine genannt hat, was ja so eine übliche Reaktion ist auf alles, was Schlechtes und Böses passiert in Russland. Das heißt also, dass er schon offenbar davon ausgeht, dass das wirklich eine, ja, etwas war, was dort in Dagestan entstanden ist. Aus der jüdischen Gemeinde hat sich das Oberhaupt der Vereinigung jüdischer Gemeinden gemeldet, geäußert, Alexander Boroda hat gesagt, Dagestan war doch eigentlich immer ein Ort, wo Juden ruhig leben konnten. Deswegen glaubt er, dass das irgendwie von Ausland inspiriert worden ist. Er hat aber nicht gesagt, woher vom Ausland. Er könnte natürlich auch den Strukturen des Islamischen Staats damit meinen.
Viel Spekulation. Dagestan ist eine muslimisch geprägte Region Russlands. In der Kaukasusrepublik leben viele Sufis, Anhänger der islamischen Mystik, aber auch Salafisten. Wie ist das Verhältnis von Christen, Juden und Muslimen?
Es wird beschrieben als im Großen und Ganzen eigentlich friedlich. Auch diese Konflikte zwischen den verschiedenen Richtungen des Islam, zum Beispiel Salafisten und Sufis, waren zwar vorhanden, aber wurden doch bisher eher milde ausgetragen. Das hat zum Beispiel in einem Interview eine Forscherin der Universität Warschau gesagt, Iwona Kalitschewska, die immer wieder dort ist, erst vor kurzem. Sie hat beschrieben, wie an manchen Orten Moscheen sogar von verschiedenen Glaubensrichtungen oder ja, Richtungen des Islam benutzt werden. Sie sieht insgesamt auch eine wenig ideologische Ausprägung bei den meisten Muslimen in Dagestan. Trotzdem, seit einigen Jahren gibt es eine Tendenz zur religiösen Radikalisierung. Dadurch entstehen auch kulturelle Spannungen zusätzlich zu den wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, die es wegen der hohen Arbeitslosigkeit zum Beispiel ohnehin gibt. Und die gibt es eben auch zwischen den zum Beispiel liberaleren Menschen in den Städten, die dort länger schon leben, in Mahatschkala, und den Zugezogenen, die eben religiöser sind oder deutlich religiöser. Es gibt auch eine Zunahme schon von Antisemitismus, vor allem seit dem Überfall der Hamas auf Israel im vergangenen Oktober. Da gab es einen Vorfall am Flughafen in Mahatschkala, als ein Flugzeug aus Tel Aviv eintraf und eine große Zahl von Männern da den Flughafen stürmte, um die Menschen, die angeblich Flüchtlinge seien aus Israel, davon abzuhalten, das Flugzeug zu verlassen. Und deswegen haben schon auch viele Jüdinnen und Juden der Dagestan, es sind eh nur noch einige tausend da, aber einige von ihnen haben eben seitdem auch die Gegend verlassen aus Angst vor Übergriffen.
Sagt Florian Kellermann, Deutschlandfunk-Korrespondent im Studio Moskau, zu den Hintergründen der Terroranschläge in Dagestan. Vielen Dank. Die Zahl der antisemitischen Attacken in Deutschland ist seit dem Anschlag am 7. Oktober in Israel und dem Krieg in Gaza stark angestiegen. Aber auch die Islamfeindlichkeit hat laut eines Lageberichts der Claim-Allianz stark zugenommen. Das ist ein Netzwerk muslimischer und nicht-muslimischer Initiativen der Zivilgesellschaft. Unter den Vorfällen seien 4 versuchte Tötungen und 90 Angriffe auf religiöse Einrichtungen wie Moscheen. Antimuslimischer Rassismus ziehe sich laut Claim-Allianz durch alle Lebensbereiche. Das belegt auch der Jahresbericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Luise Sammann wollte wissen, welche Erfahrungen Muslime in Deutschland gemacht haben.
Noch 3 Wochen bis zu den Sommerferien in Berlin. Für Lehrerin Janan Atalay geht nicht irgendein Schuljahr zu Ende, sondern das erste, in dem sie ganz offiziell mit ihrem Kopftuch an einer öffentlichen Schule unterrichten durfte. Nach jahrelangem Streit beugte sich der Berliner Senat im vergangenen Jahr dem Druck mehrerer Gerichtsurteile und kippte das bisher geltende Neutralitätsgesetz.
Als ich das Urteil gelesen habe, war ich echt freudig überrascht, weil das schafft doch wieder ein bisschen Vertrauen in den Staat.
Einzelkandidatin Janan Atalay bewarb sich und unterrichtet seitdem an einer Berliner Grundschule. Doch die Hoffnung, dass ihr Kopftuch nun endlich keine Rolle mehr spielen würde, wurde enttäuscht. Ob sie die neue Putzfrau sei, habe man sie gleich am ersten Tag im Lehrerzimmer gefragt, erinnert sie sich. Andere Kopftuchträgerinnen berichten Ähnliches.
Da habe ich statt eines Hallos am Anfang von der Schulleitung gehört, das mit dem Kopftuch wird aber nicht funktionieren, das wissen Sie. Und ich habe dann gesagt, ja, ich wollte mich eigentlich nur vorstellen. Und das war also da musste ich dann auch erstmal in den Park und eine halbe Stunde weinen. Also das war schon heftig.
Auch während des Studiums musste ich mir anhören, wieso studieren Sie überhaupt? Sie werden doch bald eh ein Kind kriegen und dann im Haushalt was machen müssen. Ne? Sowas. Oder machen Sie doch lieber eine Ausbildung oder so.
Mohammed Shahrur überraschen solche Berichte nicht. Der Sozialwissenschaftler arbeitet bei der Berliner Beratungsstelle Reach Out für Opfer extrem rechter, rassistischer und antimuslimischer Gewalt.
Wir haben immer wieder Beratungsfälle von belasteten Menschen, die im öffentlichen Raum angegriffen werden. Also wirklich im Bus und Bahn und auf offener Straße sind Frauen mit Kopftuch immer wieder massiven körperlichen Angriffen ausgesetzt, die zum Teil mit ihren Kindern einfach in öffentlichen Verkehrsmitteln sitzen und dann von hinten irgendwie angegriffen werden, denen das Kopftuch runtergerissen wird, die dabei zum Teil fast gewürgt werden. Ja? Also ich bin manchmal auch wirklich fassungslos, was in Berlin 2024, 2023 alles so möglich ist.
Gerade seit dem 7. Oktober habe sich die Situation für muslimische oder auch nur als muslimisch wahrgenommene Menschen in Berlin noch einmal deutlich verschärft, so Mohammed Shahrur. Die Betroffenen, die in seine Beratung kommen, wurden auf der Straße als Terroristen beschimpft oder bei der Arbeit dazu genötigt, sich zur Hamas positionieren. Auch Kinder seien betroffen. Zahlreiche Moscheen erhielten in den vergangenen Monaten Hass- und Drohbriefe, teilweise mit Fäkalien oder Schweineblut beschmiert.
Antimuslimischer Rassismus ist heute salonfähiger denn je und er kommt wirklich aus der Mitte der Gesellschaft.
Konstatiert Rima Hanano von CLAIM, einem Netzwerk von 50 Akteuren, die sich gegen Islam und Muslimfeindlichkeit einsetzen. Ihr heute vorgestelltes Lagebild antimuslimischer Rassismus 2023 bestätigt die Eindrücke aus Berlin auch für die Bundesebene. Mehr als 1.900 Diskriminierungen, Beleidigungen, Bedrohungen und Angriffe auf Muslime wurden demnach im vergangenen Jahr registriert. Knapp 1.500 davon Straftaten. Der alarmierende Anstieg um 114% zeige, dass es längst nicht mehr nur um Einzelfälle gehe, sondern um ein strukturelles Problem, so Claim-Leiterin Rima Hanano.
Jede zweite Person stimmt muslimfeindlichen Aussagen zu, also das muss man sich wirklich vor Augen führen. Und antimuslimischer Rassismus, der verbirgt sich einfach häufig hinter Scheindebatten, wird so weitergetragen, normalisiert und reproduziert. Denken Sie bitte dabei wirklich an die Diskurse zu Migration, Integration und auch Sicherheit. Diese Diskurse schaffen einfach ein Klima, das antimuslimischen Hass und Diskriminierung und Gewalt schürt und auch legitimiert.
Die Akteure des CLAIM-Netzwerks fordern deswegen neben einem gesellschaftlichen und politischen Umdenken unter anderem bessere Antidiskriminierungsgesetze und einen Ausbau der Finanzierung von Melde- und Beratungsstellen. Denn ausgerechnet in den dramatisch gestiegenen Fallzahlen könnte am Ende die Chance liegen, dass das Phänomen antimuslimischer Rassismus breiter wahrgenommen und bekämpft wird. Explizit werden Betroffene deswegen dazu aufgerufen, Übergriffe zu melden. Mohammed Shahrur von der Opferberatungsstelle Reach Out.
Wir haben einfach eine gesellschaftliche Stimmung, in der solche Taten immer öfter möglich sind und immer brutaler werden. Und ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, darüber zu informieren und die Öffentlichkeit aufmerksam zu machen, damit die betroffenen Bevölkerungsgruppen sich sicher in diesem Land fühlen und sich da nicht irgendwie abkehren.
Antimuslimischer Rassismus in Deutschland nimmt zu, so der neue Lagebericht der CLAIM-Allianz und der Jahresbericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Luise Sammann hat mit Experten und mit betroffenen Muslimen gesprochen. Varanasi liegt direkt am Ganges und ist nicht nur eine der ältesten Städte Indiens, sie gilt auch als die heiligste Stadt des Hinduismus. In der Vorstellung der Gläubigen wohnt Gott Shiva dort, der Gott der Zerstörung und des Neuanfangs. Seit mehr als 2500 Jahren kommen deshalb jedes Jahr viele Pilger in die Stadt, um dort zu beten, aber auch um dort zu sterben. Denn Hindus glauben, wenn sie in Varanasi sterben und dort verbrannt werden, verlassen sie den den ständigen Kreislauf der Wiedergeburt. Während die einen also im heiligen Fluss Ganges baden, um sich von ihren Sünden reinzuwaschen, wird an anderer Stelle die Asche der Toten ins Wasser gestreut. Margarete Blümel hat die Stadt am Ganges besucht.
Die indische Millionenstadt Varanasi kurz nach Sonnenaufgang. Durch die Gassen, die zu den Tempeln, Badestätten und den Verbrennungsplätzen führen, wälzt sich ein nicht enden wollender Strom von Pilgern, Priestern, kahlgeschorenen Witwen und mit nichts als einem Lendenschurz bekleideten Asketen.
Diese Stadt verheißt Full Bliss, völlige Glückseligkeit. Und das gilt im Sinne unserer hinduistischen Überzeugung ganz besonders für die Gläubigen, die hier sterben. Selbst ihre Angehörigen sind dann nicht traurig. Im Gegenteil, diese Menschen hatten das außerordentliche Glück, eben hier vom Tod ereilt zu werden.
Sagt der Hindu C.M. Shastri, der genau das vorhat, zu gegebener Zeit in Gott Shivas irdischer Wohnstadt Varanasi vor seinen Schöpfer zu treten. Deshalb ist der 77-Jährige vor 11 Jahren in eines der Sterbehäuser der heiligen Stadt in Nordindien gezogen. Tür an Tür wohnen in den von NGOs oder reichen Hindus unterhaltenen Ashrams Todgeweihte, aber auch gesunde und jüngere Hindus, die ihr Leben der Suche nach Gott verschrieben haben. Von dieser Hoffnung ist auch C.M. Shastris Nachbar Rama Rao durchdrungen.
Hier dreht sich alles um Shiva. Shiva hat eine Vorliebe für Varanasi, das wir auch Kashi nennen. Vor langer Zeit kamen Gott Shiva und Gott Vishnu nach Kashi. Shiva verließ die Stätte wieder, während Vishnu hier dann 10.000 Jahre lang Tapasya-Askese-Übungen vollführte. Als Shiva nach Kashi zurückkehrte, stellte er fest, dass dieser Platz auf der Welt wie für ihn geschaffen war. Also machte er ihn zu seiner irdischen Wohnstadt. Kashi ist eine überaus machtvolle Stadt. Wir haben an die 25.000 Tempel, kleine und größere, in Kashi selbst und in der näheren Umgebung. Viele Gläubige sind davon überzeugt, dass jeder Gott, jeder Fluss in Verbindung zu Kashi steht.
Die Wirkmacht dieser Stadt gipfelt in den Augen der Gläubigen darin, dass sie eben hier, mit Gott Shiva an ihrer Seite, nach ihrem Tod Moksha erreichen können. Und das sei, so der Soziologe Ravi Nandan Singh von der Chief Nadar University, was Hindus sich in ihrem tiefsten Inneren wünschen.
Im hinduistischen Kontext gilt die Wiedergeburt nicht als erstrebenswert. Die Menschen wollen nicht zurückkommen. Sie wollen Moksha, Befreiung erlangen und damit aus dem Kreislauf der Reinkarnationen ausscheiden.
Das weiß auch der australische Religionswissenschaftler und Tibetologe John Powers. Nicht zuletzt, weil das Leben in den Hindu-Religionen als leidvoll wahrgenommen werde, sagt er, stehe der Wunsch nach Moksha bei den meisten Gläubigen an erster Stelle.
Die Wiedergeburt ist auch deshalb verpönt, weil sie die ständige Wiederholung negativer Muster in sich birgt. Aus hinduistischer Sicht haben Lebewesen seit Anbeginn der Zeit eine unendliche Zahl von Wiedergeburten hinter sich. Wir werden geboren, erkranken, verlieren vielleicht geliebte Menschen und wir werden alt. Und selbst die Wiedergeburt als Gottheit hat Leiden im Gepäck, weil man sich dann in der nächsten Reinkarnation nur noch verschlechtern kann. Alles, was in der zyklischen Existenz geschieht, wird also sehr kritisch gesehen und sollte um jeden Preis vermieden werden.
Hindus sehen den Tod als Chance für den finalen Ausstieg aus dem Zyklus der Wiedergeburten, als das Verlöschen der individuellen Existenz, einem Sein im Nichtsein. Um das zu erreichen, gibt es mehrere Wege. Einer davon führt in die Hauptstadt des Todes, zu Gott Shiva, nach Varanasi. C.M. Shastri zum Beispiel hat vor 11 Jahren Haus und Familie im 1200 Kilometer weit entfernten Hyderabad hinter sich gelassen, um den Rest seines Lebens in Kontemplation an diesem heiligen Ort zu verweilen.
Zuerst habe ich mich von meiner Familie in Hyderabad gelöst, von meinen beiden Söhnen, ihren Ehefrauen und den Enkelkindern. Dafür musste ich nicht zuletzt auch die Freuden, die ich mit ihnen allen teilen durfte, aufgeben. Dann habe ich mich in Verzicht geübt, um so weit zu kommen, wie ich es jetzt bin. Ich besitze nur noch wenige Dinge, nur das Nötigste für den täglichen Gebrauch. Trotzdem ist das noch längst nicht alles, was ich aufgeben muss, bevor ich ein Sannyasin sein kann, ein Mensch, der allem entsagt hat. Ich muss alle Äußerlichkeiten aus meinem Leben streichen und mein Ego überwinden.
Wandermönche, Sannyasins, Swamis, heilige Männer. Keine andere Stadt Indiens zählt auch nur annähernd so viele Asketen wie Varanasi. Die Radikaleren unter ihnen besitzen nichts außer einer Almosenschale und einem Trinkbecher.
Von ganz wenigen jüngeren Gläubigen abgesehen sind es in der Mehrzahl 50, 60, 70-Jährige, die zum Sterben hierher kommen. Reife Menschen, die sich Fragen stellen wie: Wer ist Gott? Was bedeutet Frieden für mich? Was gibt es jetzt noch zu erreichen? Ich habe eine Menge Geld verdient, doch welchen Sinn hat mein Leben eigentlich gehabt? Die meisten beschäftigen sich erst nach ihrer Pensionierung oder kurz vor ihrem Tod mit solchen Kernfragen.
Erzählt Rama Rao. Anders macht es dieser Swami, der hinduistische Meister, der seinen gut bezahlten Job schon im Alter von 45 Jahren verlassen hat, um seinem Dharma zu folgen und noch einmal in die Lehre zu gehen.
Als ich 45 war, habe ich meine Familie verlassen und mich in eine spirituelle Stätte zurückgezogen. Dort habe ich die Würde eines Swamis erworben. Als hinduistischer Meister und Asket folge ich seitdem den Traditionen, die in den alten Schriften verzeichnet sind. Mein Leben ist jetzt damit ausgefüllt, darüber nachzusinnen, was uns als Menschen ausmacht, wer wir sind, was unser Dasein in der Welt bedeutet und wie es gelingen kann, sich von der Anhaftung an Dinge und andere Lebewesen zu lösen.
Varanasi nach Anbruch des Abends. Die Tempelpriester haben die Götterstatuen an diesem Tag zum letzten Mal gereinigt, mit wohlriechender Sandelholzpaste betupft und ihnen ein Lichtlein für die Nacht an die Seite gestellt. Ein paar ausgemergelte Kühe durchsuchen die Abfallhaufen der Gassen, die zum Ganges führen, nach Essbarem. Einige Feuer glimmen noch an den Verbrennungsplätzen am Ganges, an denen die Stadt auch nachts kaum Ruhe findet. Knapp 3 Stunden dauert es, bis eine Leiche verbrannt ist. Im Schutz der Dunkelheit helfen die Leichenverbrenner hin und wieder nach, indem sie den einen oder anderen Knochen kurzweg in den Fluss werfen.
Es gibt noch 7 andere besonders spirituelle Plätze in Indien, die berühmt sind. Aber dies ist der beste Ort. An jeder dieser 7 Kultstätten kommt man Gott sehr nahe. Doch die beste Voraussetzung, um sich mit Gott zu vereinigen, ist, hier in Kashi geboren zu werden und dann auch hier zu sterben.
Sterben in der indischen Stadt Varanasi, für gläubige Hindus ein erstrebenswertes Ziel. Ein Beitrag von Margarete Blümel. Das war Tag für Tag an diesem Dienstag mit Luisa Mayer in der Redaktion. Weiter geht es nach den Nachrichten mit Martin Winkelheide und der Sprechstunde. Bei ihm geht es heute um das Thema Leben mit Arthrose und wie man dabei die Beweglichkeit erhalten kann. Ich heiße Susanne Fritz, schön, dass Sie dabei waren und bis bald.